Vielleicht kennst du diesen Moment. Dein Tag war lang, vielleicht schön, vielleicht nicht so schön. Aber endlich kommst du nach Hause, müde und mit dem Gefühl, es ist geschafft. Fast Ruhe. Und dann, boom, ein Krachen aus der Küche. Auf dem Boden, ein Glas, natürlich zerbrochen und ringsherum, alles voller Saft. Und deine Kinder, ja, die stehen da. Das eine schreit, das andere macht große Augen. Und du reagierst, bevor du eigentlich so richtig denkst. Oh, jetzt reicht es aber. Immer müsst ihr streiten. Und in dieser Sekunde, da schießen dir zwei Dinge durch den Kopf. Erstens, Mist. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. So wollte ich nicht reagieren. Und zweitens, flüstert da eine Stimme in dir. Und die sagt, ah, schon wieder hast du's nicht geschafft. Du hast dich einfach nicht im Griff. Du bist kein Vorbild. Diese innere Stimme, wir nennen sie den Richter. Und die ist gnadenlos, sie ist schnell, sie ist messerscharf. Und sie kennt uns extrem gut und weiß, wo wir verletzlich sind. Und heute geht es nicht darum, diesen Richter zu besiegen oder ihn stumm zu schalten. Es geht darum, zu lernen, wie wir ihn aushalten können. Nicht mit Methoden, nicht mit Rezepten, sondern mit Haltung. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur zweiten Episode des Begleiters. Und heute geht es um die Selbstliebe. Willkommen bei Der Begleiter, dem Podcast, wo Wissenschaft, Haltung und Herz einander begegnen. Ich bin Julian Lehnhardt und hier geht es um Fragen, die Orientierung geben und um das, was Kinder und Erwachsene wirklich bewegt. Schön, dass du hier bist und los geht's. In der letzten Folge, da sprachen wir ja über Hannah Arendt. Darüber, dass Kinder ein Anfang sind, dass Kindheit kein Projekt ist, das irgendwie abgeschlossen oder geplant werden muss und dass kein Kind zu viel ist. Heute, da gehen wir einen Schritt weiter und ich bringe eine bisschen gewagte These mit. Kinder müssen keine Selbstliebe lernen. Sie kommen quasi mit 100% Selbstliebe zur Welt. Sie verlieren allerdings die Selbstverständlichkeit ihres Daseins und durch das ganze Feedback, was sie so von außen bekommen, ja, verlieren sie auch ein bisschen an Selbstliebe. Und wenn du die erste Folge angehört hast, dann liegt jetzt natürlich der Verdacht nahe, dass ich dir 30 Minuten darüber ja, spreche, warum Strukturen quasi schlecht sind und wie Strukturen das Selbstbewusstsein oder die Selbstliebe unserer Kinder negativ beeinflussen. Ich glaube aber, das kannst du selber. Ich glaube, da hast du auch schon ganz viele Gedanken, wie Systeme eigentlich unsere Kinder kaputt machen oder die Selbstliebe, naja, zerstören. Und es ist natürlich auch naheliegend, dass wir Fehler im System, in der Schule, in der Gesellschaft suchen. Aber die engste Zelle, in denen Kindern eigentlich scheitern, ja, das sind wir. Das sind unsere gelernten Orientierungen, wie man bestehen muss. Denn, und das ist jetzt die nächste gewagte These, ich glaube, wir alle tragen tiefe Wunden der Anpassung. Das lässt sich sogar manchmal beobachten. Denn manche Eltern, die wollen sich in ihren Kindern oder durch ihre Kinder verwirklichen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie selbst früh angefangen haben, sich anzupassen, anstatt sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, dieser Richter in uns, diese Stimme, das ist eigentlich ein Ausdruck dieser Anpassung. Und er sagt irgendwo, oder das schwingt zumindest mit, wenn ich funktionieren musste, dann muss mein Kind auch funktionieren, beziehungsweise so wie ich gelernt habe zu funktionieren, muss ich immer noch funktionieren. Und ich glaube, da gibt's so einen Raum, wo wir wachsen können, wo wir sagen können, ja und auch nein. Wir haben zwar als Kinder oft gesagt bekommen, wie wir zu funktionieren haben, aber wir dürfen damit aufhören. Wir dürfen da eine Pause machen und dürfen uns ändern und das dürfen wir auch der Stimme in uns sagen. Und jetzt komme ich zu Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi ist der Begründer der Reggio-Philosophie oder auch Pädagogik. Und er sagte, das Kind besitzt 100 Sprachen, aber man raubt ihm 99. Und die Sprachen, das sind nicht nur Talente, sondern sie sind wirklich Weisen, in der Welt zu sein. Vielleicht Bewegung, Chaos, Widerspruch, Langsamkeit. Er sagt so, das Kind lernt auf viele Weisen. Das Kind denkt zum Beispiel durch die Hände, aber eben die Gesellschaft, sie raubt den Kindern die Sprachen. Weil eben die Gesellschaft letztendlich nicht jede Sprache anerkennt. Und die Gesellschaft will auch nur bestimmte Sprachen lesen bzw. verstehen. Vielleicht Pünktlichkeit, Effizienz, Kontrolle, da haben wir in der ersten Episode schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wir glauben eben, oder ich glaube eben, dass gewisse Sprachen nicht verstanden werden. Und wenn Kinder früh mitbekommen, dass ihre Sprache nicht gehört wird, dann passen sie die Sprache an in eine, die verstanden wird. Und da beginnt auch schon Verlust irgendwo, weil da verändert sich das Kind, da passt es sich an, da beginnt es zu maskieren und da verliert es so ein bisschen was von seiner eigenen Sprache, von seinem eigentlichen Sein. Weil es natürlich auch mitbekommt, wenn ich mit meiner Ausdrucksweise nicht gesehen werde, dann ist vielleicht meine Ausdrucksweise auch nicht die richtige. Und da beginnt dann vielleicht schon die Selbstliebe ein bisschen zu bröckeln. Und was dann entsteht, das ist ein falsches Selbst letztendlich. Und Donald Winnicott, der nannte das False Self, also das falsche Selbst. Und ich glaube, das entsteht, weil Kinder merken, meine Existenz oder meine spontane Existenz, die gefährdet die Beziehung zur Welt, zu meinen Eltern, zur Schule, zu den Lehrern und letztendlich zu sich selbst. Und dieses falsche Selbst, zugespitzt gesagt, das tragen wir alle und wir nennen es nur Funktionieren. Und wir funktionieren wunderbar in dieser Gesellschaft. Wir müssen ja auch funktionieren. Wir werden ja auch dafür getrimmt zu funktionieren. Jetzt bin ich wieder bei der Gesellschaftskritik, ne? Du merkst das, es fällt mir gar nicht so einfach, auf uns zu schauen. Ich schweife immer wieder ab auf die Gesellschaft. Und wenn du jetzt vielleicht hier auch zuhörst, weil du Kinder mit ADHS hast oder neurodivergente Kinder hast, dann wirst du den Begriff Masking kennen, also das Maskieren, das mittlerweile durch Social Media auch viel mehr an Bedeutung gewinnt oder auch an Anerkennung, an Bewusstsein darüber, dass Kinder eben maskieren. Und ich glaube wirklich, dass alle, wirklich alle Menschen maskieren. Und ich glaube, wir müssen gar nicht den Kindern Selbstliebe beibringen, zwingend. Wir müssen ihnen vor allem erstmal zeigen, dass es in Ordnung ist, diese Maske abzulegen. Und diese Maske abzulegen, das ist kein Wellnessprogramm. Das ist wirklich Lernen. Und da muss man mutig sein, seine eigene Maske abzuziehen. Und Kinder, die lernen ja nicht durch Predigten. Die lernen ja durch Erfahrung. Die lernen ja durch das Modell. Die lernen durch Vorbilder. Also die lernen irgendwo auch durch deine Behandlung dir selbst gegenüber. Beziehungsweise durch unsere Behandlung uns selbst gegenüber. Und wenn wir uns selbst gnadenlos verurteilen, dann modellieren wir ja. Fehler führen zu Isolation. Und wenn wir selbst mit Masken durch die Welt laufen, was lernen denn unsere Kinder? Es ist gut, Masken zu tragen. Und wenn wir selbst nur ganz wenige unserer Sprachen nutzen, was lernen dann unsere Kinder? Es ist okay, wenn uns die Gesellschaft einige unserer Sprachen raubt. Gehen wir aber mal kurz zurück zu dieser Szene. Du oder ich, wir haben geschrien. Der Richter, der sagt, was für ein Versager. Wie gehst du damit um? Die innere Anklage, ich bin schlecht, ich genüge nicht, ist für den Körper übrigens physiologisch surreal wie ein Raubtier, wie ein Säbelzahntiger. Der sogenannte Sympathikus, der fährt dann hoch, das Cortisol steigt. Der Teil des Gehirns, der differenziert und mitfühlend denken kann, der wird offline geschaltet. Und offline können wir ja weder Anker noch Wurzel noch Leuchtturm sein. Und für mich ist diese Haltung wichtig, dass wir erkennen, das ist jetzt mein Cortisol. Das ist gar nicht meine Wahrheit. Das ist jetzt mein Abwehr, mein Alarmsystem. Das ist gar nicht das, was ich unbedingt machen will. Und die Alternative zum Angriff oder zum Rückzug oder zum Todstellen ist eben Selbstmitgefühl. Und das wirkt so ein bisschen als Gegengewicht, weil wir senden unserem Körper ein wichtiges Signal. Sicherheit. Wir sagen, alles klar, danke, dass du da jetzt den Alarmbutton gedrückt hast, aber es ist wirklich kein Raubtier, sondern es ist ein zerbrochenes Glas. Und ich bin gereizt, ja, weil ich hatte einen langen Tag, und doch, es ist nur ein zerbrochenes Glas. Und selbst wenn wir, und das ist völlig normal, wenn wir falsch reagieren oder wenn wir eben sagen, wir reagieren nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten, dann ist es in Ordnung. Dann kann man auch sagen, hey, falsch reagiert, gut, was mache ich daraus? Und das ist Selbstfürsorge. Das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Das ist eigentlich Tragfähigkeit. Und da kommen wir zur Selbstliebe. Die alten Griechen, die nannten gesunde Selbstliebe Philautia. Das ist nicht ich zuerst, ich bin der Beste, sondern es ist ich auch. Wir kennen das aus dem Flugzeug, wir kennen das hoffentlich nicht aus dem Flugzeug, wir kennen das, was sie im Flugzeug uns sagen. Wenn es denn mal zu dem Fall kommen sollte, dass die Sauerstoffmasken runterfallen, dann sollen wir die zuerst uns anziehen. Nicht, weil wir wichtiger sind, sondern weil Verfügbarkeit die höchste Form von Liebe ist. Und echte Verfügbarkeit, die hat eben Grenzen. Ohne Philautia, Ja, da wischst du den Saft vielleicht wütend weg. Du spielst die Rolle der starken, kontrollierten Bezugsperson. Innerlich bist du kochend. Deine Kinder spüren diese Diskrepanz. Mitflaut, ja? Ja? Da drehst du dich vielleicht für 3 Sekunden um. Du atmest tief aus und sagst, ich bin gerade sehr erschrocken und auch wütend. Ich muss kurz durchatmen, dann komme ich zu euch. Du setzt eine Grenze und kehrst mit vollem Akku zurück. Du modellierst Pause, ist keine Schwäche, Pause ist Wartung und du darfst den ersten Impuls aushalten und musst nicht den ersten Impuls in eine Tat oder in einen Spruch umwandeln, sondern kannst sagen, Moment, stopp, danke kleines Männchen, chill mal kurz, ich kümmere mich um dich, wir schauen mal, wo ist die Gefahr. Und man darf das unseren Kindern tatsächlich sagen. Gebt mir einen Moment. Und da lernen eben die Kinder an uns und durch uns, dass es völlig okay, wütend zu sein wegen Kleinigkeiten. Das ist völlig in Ordnung, gestresst zu reagieren. Und es ist cool, dass wir da Verantwortung für uns selbst übernehmen können und in diesen Momenten sagen können, gebt mir eine Sekunde, weil das macht meine Mama, das macht mein Papa, das macht mein Lehrer. Und dann kann ich das ja vielleicht auch mal probieren. Jetzt haben wir aber immer noch die Maske auf. Und da will ich den Erich Fromm kurz zur Hilfe quasi rufen. Er hat diese ganz berühmte Frage aufgestellt oder diese ganz berühmte Haben- oder Sein-Theorie, dass es eben 2 Modi gibt, in denen wir uns bewegen können. Das eine ist der Haben-Modus, das andere ist der Sein-Modus. Haben-Modus heißt, Dinge zu haben, logischerweise, und Sein-Modus, Dinge zu sein. Und er hat eben analysiert und sicherlich auch kritisiert, dass in der heutigen Gesellschaft, das sind wir wieder bei Gesellschaft, es ganz oft darum geht, was wir haben. Das neueste Auto, das schönste Haus, den coolsten Garten, was auch immer. Und es weniger darum geht, wirklich zu sein. Also mehr Schein als Sein. Und wenn wir das jetzt ein bisschen übertragen wollen auf die Pädagogik oder vielleicht weiterdenken, oder vielleicht ist es auch einfach nur eine wilde Interpretation von mir, dann sage ich mal, Haben-Modus heißt, wir wollen quasi diese perfekte Rolle sein. Wir wollen diese perfekte Rolle des perfekten Lehrers, des perfekten Lernbegleiters, des perfekten Elternteils erfüllen. Und wir können uns quasi gar nicht Fehler zugeben, weil ja diese perfekte Rolle, wir dürfen sie ja nicht verlieren. Das ist Haben. Wir wollen quasi diesen Hut aufhaben. Wir sind hier die Perfekten. Und der Sein-Modus ist halt das, was wir sind. Und wir sind Menschen mit Grenzen. Wir sind Menschen mit Bedürfnissen. Wir sind Menschen, die menschlich sind. Und wir verzichten darauf, uns selbst klein zu machen, indem wir sagen, ja, wir haben Grenzen und wir respektieren unsere eigenen Grenzen. Jetzt zurück zum Schrei. Wir sind laut geworden. Haben-Modus, wir schweigen, wir gehen aus dem Raum, wir warten, bis es vorbei ist. Sein-Modus, wir gehen zurück, setzen uns hin und sagen, das war zu laut von mir. Ehrlicherweise, das wollte ich gar nicht. Irgendwie, naja, das war mein Fehler. Lass uns kurz durchatmen, lass uns schauen, was wir daraus lernen können. Lasst mich auch schauen, was ich daraus lernen kann. Was lernen Kinder in diesen Momenten? Dass wir schwach sind? Nee. Es lernen, dass Ehrlichkeit das Fundament einer Beziehung ist. Nicht nur das Fundament der Beziehung zwischen 2 Menschen. Sondern was viel Wichtigeres, das Fundament der Beziehung zwischen uns. Was heißt zwischen uns? Die Beziehung in mir drin. Zwischen mir und meinem Körper, meinem Gehirn, meinem Stoffwechsel. Meine Selbstbeziehung, meine Selbstliebe. Und Ehrlichkeit ist das knallharte Fundament der Selbstliebe. Und nur wenn wir mit uns selbst ehrlich sind, können wir wieder lernen, einerseits uns selbst zu vertrauen, aber auch unsere 100 Stimmen, unsere 100 Sprachen zurückzuentdecken und durch diese sprechen zu lernen. Und wenn wir in unseren 100 Sprachen sprechen, dann sind wir letztendlich authentisch. Und wenn wir authentisch sind, dann glaube ich, dann werden wir so richtig gute Vorbilder für unsere Kinder. Mit allen Ecken und Kanten, mit allen Schwächen und Stärken, die wir haben. Und dann wird nämlich auch diese Maske fallen. Diese Maske, dass wir funktionieren müssen, dass wir uns verstellen müssen, dass wir etwas spielen, eine Rolle spielen, anstatt eine Rolle zu sein, beziehungsweise uns selbst zu sein. Und der Schlussimpuls, tja, das ist nur ein kleiner. Ich will dir nämlich keine Liste geben, keine Pläne. Ich will jetzt nicht sagen, wie du dich selber stärken kannst oder deine Kinder. Da gibt's 1000 verschiedene Podcasts, PDFs, ChatGPT wird dir dadurch helfen. Sondern ich will dir einfach nur eine Frage mitgeben, die hoffentlich irritiert. Ich will nämlich irritieren. Heute bin ich ein bisschen provokant unterwegs. Und ich hoffe, dass sie auch zur Tat anregt. Ich hoffe nicht, dass du mich besuchen kommst und mir eine auf die Schnauze haust. Darfst du aber auch, wenn sie dich wütend macht. Dann darfst du aber auch nochmal zur nächsten Woche warten, weil da geht's nämlich um Wut. sondern es gibt eine ganz, ganz einfache Frage, die du dir heute fragen kannst. Habe ich mich heute so behandelt, wie ich möchte, dass sich mein Kind behandelt? Und vielleicht bist du heute gescheitert. Das wäre mega gut, wenn du heute gescheitert wärst, weil dann kannst du dir fragen, habe ich mich heute so behandelt, wie ich möchte, dass sich mein Kind behandelt, wenn es scheitert? Wenn die Antwort nein ist, keine Verurteilung, eine Einladung. Was brauchst du morgen? Anderes? Eine Pause? Ein Nein? Ich weiß es nicht. Aber was brauchst du, damit du dich so behandelst, wie du es dir wünschen würdest, dass sich deine Kinder behandeln? Insbesondere, wenn sie scheitern, wenn sie Fehler machen. Und aber auch, wenn sie Erfolge feiern. Reden sie sich klein, sagen sie, das ist ja Glück gewesen, das ist ja einfach, weil ich halt ein Talent dafür habe. Oder sagen sie, ich bin stolz auf mich, weil ich etwas erreicht habe, worauf ich gearbeitet habe, gelernt habe, wie auch immer. Also es geht, Selbstliebe geht nicht nur darum, Selbstfürsorge zu haben, wenn wir scheitern, sondern es geht insbesondere auch darum, wenn wir richtig im Flow sind, wenn wir tolle Sachen machen, uns dann eben auch ehrlich zu begegnen und zu sagen, hey, das war mega gut, was ich gemacht habe. Und die Welt, die sagt ja immer, sei mehr, sei schneller. Und die Haltung der Selbstliebe, die sagt vielleicht einfach nur, sei du selbst. Du bist kein Projekt, das abgeschlossen werden muss, sondern du bist ein Mensch, der sich entwickelt. Und das war die Folge zur Selbstliebe. Und die große Frage, können wir unseren Kindern wirklich Selbstliebe beibringen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, wir können natürlich unsere Kinder stärken. Natürlich können wir unseren Kindern auch irgendwo helfen und sie coachen quasi. Wie kannst du mit dir selber sprechen? Wie kannst du Selbstfürsorge lieben? Wie kannst du Achtsamkeit entwickeln? Ja, das sind alles wichtige Techniken. Aber ich glaube, es beginnt wirklich bei uns. Wenn wir uns selbst lieben und das unseren Kindern zeigen und vorleben können, dann werden unsere Kinder das beobachten und werden daraus viel mehr lernen als aus irgendwelchen Rezepten oder Methoden oder Coaching-Programmen. Das ist meine Meinung. Ich freue mich auf deine Meinung, wie du das siehst. Und ich wünsche dir, dass du bald auch den Richter zum Berater degradierst, dass der abgestuft wird und dass du den Mut findest, deine eigene Maske fallen zu lassen und du selbst zu sein. Und wenn dich diese Folge berührt hat, dann teile sie gern mit Menschen, denen sie gut tun könnte, die sie vielleicht aber auch ein bisschen irritieren, provozieren könnte. Und wenn du möchtest, kannst du gerne den Begleiter auf Spotify oder Apple Podcasts oder sonst wo abonnieren. Und wenn du magst, natürlich gern eine Rezension da lassen. Schick mir auch gerne Feedback einfach per E-Mail. Ich freue mich drauf. office@systemische-wegbegleitung.ch. Und ja, in der nächsten Folge, da sprechen wir über die liebe Wut und darüber, warum sie kein Feind ist, sondern ein guter Wegbegleiter. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und sei präsent, sei echt und heute ganz besonders, sei gnädig.